Meiner Meinung nach sollte Zugehörigkeit genau dort beginnen, wo Menschen den Wunsch haben, dazu zu gehören, wo sie sich einbringen, Verantwortung übernehmen und Teil einer Gemeinschaft werden wollen. Vor allem heute, im 21. Jahrhundert, ist das für mich der Kern einer modernen Identität. Nicht, woher jemand kommt, sondern vielleicht, wohin jemand will.
Armut, Gerechtigkeit, Demokratie. Welche Meinungen und Diskussionen begegnen uns dazu täglich im digitalen Raum, in sozialen Medien oder in Online-Foren? Und wie sieht eigentlich die Realität aus? Die Volkshilfe hört als soziale Organisation genauer zu. Und Volkshilfedirektor Erich Fenninger trifft dafür Menschen zum Gespräch, die gesellschaftliche Debatten mitprägen. Fakten checken, mit Vorurteilen aufräumen und die Politik fordern. Das ist Fenninger trifft. Diesmal zum Thema: Wer ist Österreich? Identitätsfragen, Nationalität, Demokratie. Aaron Gruen, angehender Mediziner, leidenschaftlicher Musiker und österreichischer Marathonrekordhalter. In Deutschland geboren und in den USA aufgewachsen, hat er erst vor wenigen Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen. Auf Grundlage der Verfolgungsgeschichte seiner jüdischen Wiener Familie, die vor den Nationalsozialisten fliehen musste. Dass Aaron Gruen heute als Österreicher an den Start großer Laufevents geht, ist damit nicht nur eine sportliche Erfolgsgeschichte, sondern auch eine sehr persönliche. Eine, die von Identität, Erinnerung und der Frage erzählt, wer in einem Land als wirklich zugehörig gilt.
Ja, recht herzlich willkommen bei Fenninger trifft, der Podcast, der darin begründet ist, dass man immer im Dialog ist mit jemandem spezifischen, bestimmten, mit tollen Persönlichkeiten. Und ich freue mich sehr, dass heute Aaron Gruen zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Es freut mich sehr, heute dabei zu sein.
Ja, gerne. Und wir sind und ich bin sehr, sehr beeindruckt von dir als Person. Nämlich einerseits, dass du unser schnellster Läufer bist gegenwärtig, der schnellste Person, Mann Österreichs, zuletzt in New York die Bestzeit, die österreichische unterboten, unglaublich und beeindruckend, recht herzliche Gratulation dazu. Und darüber hinaus sozusagen auch ein Mensch, der versucht, in die Wissenschaft einzutauchen und sie wissenschaftlich auseinandersetzt. Und man sieht im Hintergrund auch jemand, der Musik macht und kulturell engagiert ist. Also das ist schon einmal ein Riesenspektrum. Das Zweite ist, dass du ja einerseits Österreicher bist und doch jetzt in den Vereinigten Staaten studierst und dort bist. Das heißt, wir werden uns auseinandersetzen mit diesen beiden Welten und deine Biografie ansprechen. Deine Urgroßeltern sind mit deinen Großeltern geflohen, haben fliehen müssen von den Nationalsozialisten. Und das ist natürlich auch etwas, was eine sehr dramatische Geschichte ist natürlich und uns auch als Volkshilfe natürlich immer wieder im Kampf gegen den Faschismus, Nationalsozialismus, Antisemitismus vereint. Und wie sich das auch in deinem Leben auswirkt, darüber werden wir sprechen, weil du ja auch ganz bewusst entschieden hast, diese österreichische Staatsbürgerschaft anzunehmen, auch als, glaube ich, politischen Akt oder gesellschaftspolitischen, aber vielleicht, weil ich schon an deiner Reaktion merke, dass du das vielleicht ein bisschen anders darstellst, bitte.
Ja, für mich, also als mein Großvater damals in die USA kam, wurde über den Holocaust eigentlich nie gesprochen. Was aber immer präsent war, war die Erinnerung an das alte Wien, die Stadt ihrer Jugend, die Kultur, die Kaffeehäuser, die Musik, das Lebensgefühl. Und mein Urgroßvater Siegfried und meine Urgroßmutter Irma, sie hatten ihr Leben in Wien und das wurde durch den Holocaust brutal unterbrochen. Also ich sehe mein Engagement für Österreich eher als eine Art Weiterführung dieses kulturellen und emotionalen Erbes. Ich erinnere mich an das, was Wien für meine Familie einmal bedeutete und versuche, dieses Wien in einem neuen, hoffnungsvolleren Kontext wieder sichtbar zu machen. Dass ich für Österreich laufe, ist für mich keine politische Reaktion auf die Vergangenheit oder sogar auf die Gegenwart, sondern ich sehe das eher als ein persönlicher Akt der Wiederverbindung. Und es ist sehr wichtig für mich, dass ich nicht gegen etwas laufe, sondern für etwas. Und das Für ist das Wien, das meiner Familie so viel bedeutet hat. Und auch irgendwie eine Zukunft, in der diese Geschichte positiv weiterleben kann.
Also danke mal für die Erläuterung und für die Ausführung, wie dein Zugang ist eigentlich so ein Thema. Das, was mir besonders aufgefallen ist, du sagst, ich möchte dort anknüpfen, was eigentlich deine Urgroßeltern in Österreich so geschätzt haben, also an Positiven, trotz der Negation des Positiven eigentlich in der Geschichte Österreichs. Und du auch heute an den anknüpfen möchtest und einen Beitrag leistest für das positive, optimistische, menschenoffene, demokratische Österreich. Versteht es so richtig?
Ja, es ist eigentlich trotzdem interessant, weil, wie gesagt, meine Großeltern sprachen kaum über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten eigentlich viel lieber von den schönen Tagen ihrer Jugend in Wien. Und diese Erzählungen, so wie ich sie erlebt habe, waren immer liebevoll, voller Wärme und Musik spielte immer eine große Rolle. Also ich bin mit einem sehr emotionalen, fast nostalgischen Bild von Österreich aufgewachsen. Einem Land, das gleichzeitig Teil der Familiengeschichte war und doch so weit entfernt, weil meine Großeltern, Urgroßeltern in Amerika aufgewachsen sind.
Und da war Österreich eigentlich mit diesem Bild präsent und du möchtest einen Beitrag auch leisten an dem Bild, an der Verfestigung dieses Bildes.
Genau, ja. Genau.
Ja, und wie war das, diese Staatsbürgerschaft so lange zu beantragen und dann zu bekommen? Kannst du das beschreiben?
Ja, ich muss ein paar Jahre, ungefähr 40 Jahre in die Vergangenheit gehen. Mein Vater ist in Amerika aufgewachsen und kam nach seinem Studium nach Deutschland, wo er eine Firma gegründet hat. Und er lebte dort ohne europäischen Pass, nur mit seinem amerikanischen Pass. Also ungefähr 5 Jahre, es waren 5 Jahre während der Pandemie, hat er alle Dokumente gesammelt, die man für die Staatsangehörigkeit braucht. Und nach mehreren Jahren von diesem Sammeln und auch Entdeckung hat er diese Dokumente eingereicht und er hat dann die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen und ich habe sie dann nachträglich auch beantragt.
Okay. Und welche Emotionen sind damit verknüpft? Also wird das rückbestätigt, das, was du gesagt hast, wo du als Person anknüpfen möchtest?
Ja, ja. Mein Großvater, der noch lebt, der ist mittlerweile 91. Er ist sehr stolz auf das, was ich und auch mein Vater in Europa geschafft haben. Dennoch will er keine österreichische Staatsbürgerschaft, weil er der Meinung ist, dass nichts das, was in der Vergangenheit passiert ist, besser machen kann. Oder zumindest eine Art Entschuldigung ist. Und das verstehe ich auch irgendwie, weil er damit aufgewachsen ist. Ich bin 2 Generationen später. Und er hört nur die Geschichten. Und daher will ich meiner Familie zeigen, dass sogar wenn die diese Terrorgeschichten erlebt haben, kann was Gutes daraus passieren. Also können die weiteren Generationen etwas Gutes für die Menschheit bringen.
Ja, und dass es natürlich auch eine Differenz gibt, nämlich von deiner Urgroßvater Generation, die gewisse Dinge machen oder nicht machen wollen und können und zu deiner, wo du das in einer anderen Weise umsetzt. Und damit würde ich meinen, könnte man vielleicht insofern weiter uns handeln, dass durch deine Geschichte natürlich wir schon bei einem Thema sind, Identität, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, zu Österreich, zu einem Land an sich. Wie definiert man die Menschen, die in einem Land leben, nur völkisch oder als tatsächliche Menschen, die in einer Gesellschaft leben, die offen steht und die Menschen eingeladen sind, mitzuwirken. Und lieber Aaron, ich knüpfe nochmal am Beginn unseres Gespräches an, nämlich, dass du der schnellste Mann in Österreich bist, also mit einer unglaublichen, beeindruckenden Zeit im Marathon, also unter 2:10. Und du bist für Österreich gelaufen oder als Österreicher hast du da teilgenommen, wo du natürlich massive Freude den Menschen bereitet hast, die sich für Sport interessieren oder für Laufsport interessieren. Und wir haben jetzt was vorbereitet, einen kurzen Einspieler, wo auch nicht nur positive Reaktionen, sondern unverständlicherweise auch negative Reaktionen ob deines Engagements zu hören sind. Und jetzt würde ich dich einladen, Aaron, dass wir kurz gemeinsam reinhören.
Das gibt's wohl auch nur in Österreich, dass ein nationaler Rekord von einem Läufer aufgestellt wird, den seine Teamkollegen noch nie in ihrem Leben gesehen haben.
Wir sollten froh sein, dass so ein talentierter Leichtathlet sich entscheidet, für Österreich zu starten.
Bumm, Talent für vier Leben. Kann mir bitte jemand erklären, weshalb man die Staatsbürgerschaft eines Landes annimmt, in dem man weder wohnt, noch studiert oder lebt?
Es gibt überraschenderweise Menschen, die nicht nur in einem Land und einer Nation denken.
Jetzt haben wir kurz gemeinsam gehört, negative Stimmen. Ich möchte aber schon bewusst noch sagen, dass du ja unheimlich viel Zustimmung bekommen hast. Aber mittlerweile nimmt das Negative, so wie du am Beginn des Gesprächs ja auch formuliert hast, zu, wo du für das Gute kämpfst und lebst sozusagen. Und dann begegnet man solchen Abwertungen und es zeigt ja nicht nur die Abwertung, die dich vermutlich auch trifft, so wie das jeden von uns einmal grundsätzlich trifft, aber dahinter steckt ja auch die Eingrenzung, wer dazugehört zu Österreich und wer nicht. Und jetzt würde mich interessieren, wie nimmst du das auf, wie nimmst du das wahr, überwiegt bei dir die Unterstützung, der Support, die Freude von vielen? Kränkt dich das und wie siehst du das?
Ja, ich finde solche Kommentare ehrlich gesagt schade, weil sie meistens von einem sehr engen Verständnis von Identität ausgehen. Und ich würde sagen, für mich bedeutet österreichisch zu sein, nicht ein bestimmtes Aussehen zu haben oder Religion oder Herkunft, sondern Teil einer Gemeinschaft zu sein, die dieselben Werte teilt. Vielleicht Offenheit, Neugier, Kultur, Zusammenhalt. Und wenn jemand sagt, du bist doch gar kein richtiger Österreicher, dann zeigt das, dass wir als Gesellschaft manchmal vergessen, wie vielfältig Österreich eigentlich ist. Ich laufe ja für Österreich, weil ich eine Verbindung weitertrage, die in meiner Familie tief verwurzelt ist. Nicht als politisches Statement, sondern als Fortsetzung einer Geschichte, die in Österreich begonnen hat. Und gleichzeitig zu diesen Kommentaren ist es mir wichtig zu sagen, ich laufe, weil ich es liebe. Es ist meine Leidenschaft, mein Weg, ein Weg, mich auszudrücken. Natürlich gibt es eine Meinungsfreiheit und ich respektiere das sehr. Soziale Medien machen es natürlich leichter, solche Kommentare öffentlich zu machen. Aber manchmal gehen solche gewisse Kommentare genau gegen das, was mich überhaupt zum Laufen gebracht hat. Und das ist, wie ich gesagt habe, die Freude, die Leidenschaft, die Begeisterung, alles, was an Sport so wunderbar ist. Bei solchen Kommentaren treffe ich dann die Entscheidung, diese Kommentare auszublenden. Nicht, weil ich nicht an die Meinungsfreiheit glaube, nein, überhaupt nicht, sondern weil diese Kommentare gar nicht wirklich an mich gerichtet sind, sondern ich glaube zumindest an ein Bild, das Menschen vielleicht von mir haben, an das, was sie in mir sehen oder was ich angeblich repräsentiere. Vielleicht denken manche, ich sei ein Opportunist, der versucht, an einen EU-Pass zu kommen. Aber eigentlich ist das ironisch. Ich habe ja längst einen deutschen Pass von Geburt aus. Und da sieht man eigentlich, wie schnell Menschen urteilen, ohne die ganze Geschichte zu kennen. Wir wollen oft die ganze Geschichte nicht wissen. Und ja, ich will eigentlich durch das Laufen verbinden und nicht spalten. Und daher sind diese Kommentare sehr, sehr schade.
Ich finde einen Zugang, wenn ich das so replizieren darf, schön, also weil du sagst, also Sport ist Leidenschaft und Leidenschaft ist Freude und das ist eine Motivationsquelle und das geht über mich hinaus, so verstehe ich die zumindest, sondern soll ja viele Menschen mitnehmen und ich glaube, das tut ja der Sport überall in den verschiedensten Ausprägungen, dass er ja was Verbindendes hat und dass du das auch als etwas nimmst, was du auch in Kontext zu Österreich stellst. Ne? Also du gehst ja einen Schritt weiter, höchstpersönlich, aber gemeinsam. Und das, so wie du das siehst, und das teile ja total mit dir, ist halt, dass das Gute eigentlich ja stärker ist, das Verbindende. Aber es gibt halt eine Tendenz, dass man versucht, dieses Gemeinsame, dieses Wir wieder zurückzudrängen. Ne? Weil diese Beschreibung, Identität, wir haben ja als Menschen mehrere Identitäten, alleine schon als Mensch und dann natürlich in unserer Vielzahl und Vielheit. Und es setzt sich halt global, und wir sprechen ja später ein bisschen über die Vereinigten Staaten, aber durch der Trend, dass man nicht mehr über den Staat als Organisation von Gesellschaft sieht. Und Gesellschaft bedeutet einfach alle einschließend und platzhabend, sondern dass sie immer mehr Angriff auf diese Gesellschaft stattfindet, dass es sich nur um ein gewisses Volk innerhalb der Gesellschaft handelt und das möglichst mit einem einigenden völkischen Verständnis. Also die gehören nicht dazu, die gehören nicht dazu. Also die leben vom Ausschluss und eigentlich von der Ausgrenzung und nutzen die Meinungsfreiheit, um die Meinungsfreiheit eigentlich zu minimieren. Und das ist natürlich in Negation zu deinem persönlichen Zugang zu sehen und so, wie du das lebst, oder? Siehst du das so?
Ja, vielleicht ist meine Idee zu idealistisch, aber meiner Meinung nach sollte Zugehörigkeit genau dort beginnen, wo Menschen den Wunsch haben, dazu zu gehören, wo sie sich einbringen, Verantwortung übernehmen und Teil einer Gemeinschaft werden wollen. Vor allem heute, im 21. Jahrhundert, ist das für mich der Kern einer modernen Identität. Nicht, woher jemand kommt, sondern vielleicht, wohin jemand will. Und ich glaube, Zugehörigkeit ist nicht nur etwas Statisches. Sie verändert sich mit der Zeit, genauso wie sich ja auch ein Land verändert. Ich glaube, historisch wurde oft versucht, nationale Identität über Abgrenzungen zu definieren. Vor allem über das, was man nicht ist. Heute auch. Man sieht es mehr und mehr. Und ich würde hoffen, dass und für die Zukunft hoffen, dass es heute viel mehr darum geht, was uns verbindet. Wenn ich an meine Familie denke, dann sehe ich zum Beispiel, wie Geschichte Identität prägt. Meine Familie, meine Urgroßeltern mussten fliehen, verloren ihre Heimat, aber diese kulturelle Bindung ist geblieben. Und das sind schwierige Fragen, besonders heute. Wenn man in die USA schaut, und ich weiß, wir werden später noch mehr darüber reden, aber es ist ein gutes Beispiel, weil es ist ein Land, das ja eigentlich fast komplett aus Einwanderung entstanden ist. Und dann sieht man, wie komplex diese Fragen wirklich sind.
Ja, es ist dein Zugang so wohltuend im Gegenüberstehen von dem Mainstream, der letztlich stark geprägt ist von Ausgrenzung, von auch Disziplinierung, von Verboten. Ja, und wo du eröffnest, da eigentlich geht es um zugehörig und zugehörig sein wollen. Ja. Um die freiwillige Identifikation hier leisten zu wollen, leben zu wollen, sie austauschen zu wollen, Beiträge zu liefern. Das steht in Negation zu diesen extrem völkischen Verengung und vom Ausschluss, der gerade, was ja unser Thema auch ist, mit der Staatsbürgerschaft stark in Zusammenhang steht, dass die Entwicklung in den letzten Jahren eigentlich eine dramatische ist, dass immer mehr Menschen in Österreich von wirklichen demokratischen Einbindung ausgeschlossen bleiben. Also 2002 waren das nur 9%, 2024 19%. Also wir reden davon, dass 1,5 Millionen Menschen in Österreich Nichtstaatsbürgerinnen sind, nicht mitwirken können. Und die Gefahr sehen wir sehr groß als Volkshilfe, dass der Staat nicht mehr wirklich die Menschen repräsentiert. Wenn so ein großer Teil, also praktisch ein Fünftel hier ausgeschlossen bleibt, dann ist die Frage, wie kann man sich repräsentiert fühlen, wenn man nichts beitragen kann zur Repräsentation unseres Staates und so wie du definiert hast, dabei sein wollen, zugehörig sein wollen, eigentlich dieses Wollen nicht Aufnahme findet, sondern als Ausschluss und das oft über Jahre. Also das ist schon eine extreme Entwicklung, oder?
Ja. Das ist ein sehr berechtigter Punkt. Und ich glaube, du hast da recht, dass das echte Repräsentation erst entsteht, wenn man aktiv etwas beitragen kann, wenn es akzeptiert wird. Und wenn man das Gefühl hat, dass das eigene Handeln und die eigene Stimme Werte vom Ganzen sind, vom Land, nur zuzusehen, ohne etwas bewirken zu können, fühlt sich sehr schnell entfremdend an. Und dann gelingt man in so einer Art Spaltung in der Politik, im Sozialen, wo man kein Verständnis mehr für die andere Seite hat. Man sieht es vor allem in Amerika, aber wie du erläutert hast, mehr und mehr auch in Österreich. Und das finde ich wirklich sehr schade.
Ja, weil vielleicht greife ich das auf, der Schritt nach Amerika. Ich glaube, du hast das Stichwort gegeben. Wir haben jetzt uns unterhalten über deine höchst interessante Biografie, deiner Familie, aber auch von dir in der Gegenwart und wie du sozusagen deinen Weg suchst, gefunden hast und weiterentwickeln magst. Und jetzt wechseln wir über den Teich und auch hier haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet und lade dir dann ein, dass wir darüber sprechen.
Ja.
The bigger problem are the people from within. We have some very bad people. Lunatics should be very easy handled by National Guard or if really necessary by the military. Harvard has to show us their lists. They have foreign students almost 31%. Are they troublemakers? What countries do they come from? Rebuild and open Alcatraz. We will no longer be held hostage to criminals and thugs and judges that are afraid to do their job and allow us to remove criminals who came into our country illegally. For those people that want to protest, they're going to be met with very big force.
Okay, jetzt haben wir einen Einspieler gehört, den du eigentlich am wenigsten wahrscheinlich bräuchtest, weil du auch pendelst zwischen Österreich und den Staaten. Aber seit kurzer Zeit eigentlich ist Trump wieder Präsident und hat diese Periode ja noch viel strikter, was man antizipieren konnte, begonnen. Dekretorientiert, hat wahnsinnig stark auch eingegriffen, Wissenschaft, weil du ja studierst, Universitäten angegriffen, kritische Medien, NGOs, USAID gekürzt etc. Es ist schon eine Riesentransformation und viele in Amerika bezeichnen ihn als King und dass sie keinen King in Amerika wollen, weil Amerika noch dazu die Gegenthese in der Gründung schon ist, als ein Königreich zu sein. Und würde dich jetzt einladen, Einspieler betreffend, aber auch, wie erlebst du das Leben in den Staaten? Wie wirkt die Politik aus deiner Sicht für dich aus?
Ja, ich finde, das ist eine interessante Frage, weil man würde meinen, dass sich sehr viel verändert hat. Aber ich studiere an einer sogenannten Elite-Institution, an der Harvard Medical School. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber wir haben dort oft Debatten über gesellschaftliche und politische Themen. Aber es gibt in Amerika wirklich eine sehr große Polarisierung. Und diese Gespräche sind zwar differenziert und gut gemeint, aber sie finden oft unter Menschen statt, die ähnliche Werte und ähnliche Perspektive haben. In den Nachrichten hört man sehr oft über Dinge wie die Abschaffung von letztlich dem staatlichen Lebensmittelhilfeprogramm für einkommensschwache Familien oder andere soziale Kürzungen werden dort auch oft diskutiert. Aber im akademischen Umfeld gibt es kaum Kontakt zu den Menschen. Und nicht nur im akademischen Umfeld, sondern auch in den Großstädten gibt es wenig Kontakt zu den Menschen, die diese Maßnahmen tatsächlich betreffen oder zu denen, die die derzeitige Regierung aktiv unterstützen. Das heißt, dass wir oft über Politik reden, aber nicht mit den Menschen, die anders denken oder anders wählen. Und das ist nicht nur in Amerika, aber auch hier ein sehr großes Problem. Die Interaktionen, die in den großen Städten stattfinden, sind so weit entfernt vom Leben in den, ja, sagen wir mal, ländlichen Regionen, dass es fast logisch ist, dass die Gesellschaft so gespalten ist. Und ich habe überlegt, manchmal kommt es mir so vor, als ob es zwei Länder in einem gibt. Sozusagen wie zwei Realitäten, die kaum noch miteinander sprechen oder sich sehen oder miteinander zu tun, irgendwas zu tun haben wollen.
Ich finde es spannend, weil du, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, zwei Aspekte ansprichst. Die Polarisierung, das ist das Zentrale, nicht? Also wo man nicht mehr miteinander spricht. Und das eine ist, wo du sagst, also vielleicht Bildungsschichten, wissenschaftlicher Kontext, hat gar keinen Kontakt mehr zu denen, die armutsbetroffen sind. Und was mein Eindruck ist, dass diese Entwicklung schon auch eine ist, dass die Sozialräume vor einigen Jahrzehnten in Österreich von allen mehr genutzt worden ist. Die Gesellschaft war gleicher und damit hat man auch gleiche Räume auch aufgesucht. Ja? Also da sind alle Kinder auf die Städten gegangen und haben dort gemeinsam gespielt und heute ist es kommerzialisiert. Also wir suchen unterschiedliche Räume auf, je nach sozioökonomischer Positionierung des Menschen. Also ich glaube, dass da tatsächlich diese Pole auch ein bisschen im Zusammenhang stehen, dass wir eben nicht mehr die gleichen Schulen besuchen wie früher. Auch heute gibt es in Österreich eine hohe Segregation. Die einen positionieren sich in dem Bereich und grenzen automatisch schon Kinder aus, die vielleicht nicht die finanzielle Hintergrund haben ihrer Eltern und dann werden die anderen besucht. Also ich finde, das ist so ein Phänomen. Und das Zweite finde ich auch spannend, das ist ja auch etwas, was man in Österreich beobachtet und in den Vereinigten Staaten ebenfalls, diese unterschiedlichen Lebenswelten, die unterschiedliche soziale Praxis und Einstellungen bei den Menschen scheinbar erzeugt. Nicht? Im urbanen Raum ist es anders als im ländlichen Raum. Nicht? Oder wo Bilder generiert werden über die bösen Städte, es ist so gefährlich. Also Wien wird ja auch in Österreich oftmals in den Medien so dargestellt, also dürfte man sich da gar nicht raustrauen und die Leute, die in Wien leben, fürchten sich nicht. Ja. So ähnlich gibt es halt auch andere Forschungen vom Land und oftmals ist vielleicht die Lebenswelt zwischen zwei kleinen Dörfern, vielleicht gibt es mehr Ähnlichkeiten zwischen sogar einem Dorf in Österreich und einem in Amerika als lebend in Wien, vielleicht viel nähere Lebensrealität zu großen Städten in den USA, oder? Also gibt es da nicht die Trennung?
Das glaube ich auf jeden Fall. Und ich will nur sehr klar sein, dass ich keinem sagen will, dass das die Schuld sind an dem. Es ist ein Produkt der letzten 20, 30, 40, 50 Jahren. Und das ist einfach ein Outcome sozusagen vom Kapitalismus und vom Geld. Und ich glaube, diese Themen und diese Trends gibt es mittlerweile überall in Europa, sowie in vielen internationalen Ländern.
Ich würde dich nur gerne einladen, vielleicht da, weil du schon begonnen hast zu sprechen, über die unterschiedlichen Welten. Also, und wie erlebst du das sinnlich in deiner Praxis, nicht? Weil wir erleben in Österreich einerseits die Welt, die Trump verbreitet, also wo er mit unglaublicher Härte Dinge global oder in den Staaten versucht zu regeln. Und auf der anderen Seite sehe ich das auf Social Media, natürlich insbesondere aber auch in den Medien, dass es natürlich einen großen auch Widerstand gibt. Wie kann man sich das Leben aus deiner Perspektive vorstellen? Es werden ja unterschiedliche Perspektiven gehen, aber wie lebst du unter diesen Bedingungen? Wo tangieren sie dich? Wo hast du Sorgen oder Hoffnungen?
Ja, da ich gerade Student bin, kann ich viel von meiner Zeit an der Uni reden. Und ich glaube, dass Universitäten momentan eine fast moralische Rolle übernommen haben. Die stehen für die Liberalen und für die Linkspolitik. Früher waren sie in erster Linie ein Ort der akademischen Auseinandersetzung, wo man Themen unabhängig erforschen und diskutieren konnte. Aber ganz gleich, ob die unbequem waren oder nicht. Aber wie ich es nun erlebe, heute erwarten viele Menschen, dass man nur an den Unis, an vielen von diesen, vor allem an den Elitenunis, eine bestimmte moralische Haltung vertreten muss. Daher gibt es diese schwierigen Diskussionen kaum mehr. Und wie gesagt, niemand ist daran schuld, aber das ist ein Produkt vom sozialen Leben hier in Amerika. Das sieht man überall in den Großstädten, dass man hat Meinungsfreiheit, aber man sollte nur eine bestimmte Meinung haben. Sonst ist man natürlich falsch.
Und unter Moral sozusagen, du siehst eine Veränderung, dass der wissenschaftliche Diskurs, versteht es richtig, kann ja zur Moral oder zur ethischen Grundhaltung über die Wissenschaft kommen. Ne? Die kann sagen, auf Kant zurückgreifen und sagt, der Mensch ist Zweck an sich. Oder ich kann auch neoliberale Muster sehen. Und würdest du das so sehen, dass dieser wissenschaftlich-philosophisch begründete Diskurs abgenommen hat und stärker ausschließlicher Moral, ein bisschen losgelöst von historisch-materialistischer Behauptung?
Ich glaube schon, ja. Also ich spüre, dass Universitäten sehr vorsichtig geworden sind. Ein persönliches Beispiel: An der Harvard Medical School war kürzlich ein Event für Gaza geplant. Und die Verwaltung hat die Veranstaltung letztlich nicht genehmigt. Und natürlich könnte man sagen, ja, wir sind eine Medical School, da sollten solche Diskussionen gar nicht, wir studieren Medizin, nicht internationale Politik. Aber ich glaube, Medizin ist ein Feld, in dem man solche Themen nicht auslassen kann. Und ja, solche Entscheidungen wie von Harvard lassen mich nachdenklich zurück. Und ich habe das Gefühl, dass viele Universitäten hier Angst haben, in der Öffentlichkeit falsch zu sein oder falsch verstanden zu werden oder vor allem heute negative Schlagzeilen zu provozieren. Vor allem, weil sie wissen, wie schnell das politische Klima kippen kann. In diesem Fall ging es, denke ich, weniger um Sicherheit für die Studenten, sondern um Angst vor der Reaktion von dem Präsidenten und der öffentlichen Meinung.
Ja, es ist interessant, weil in Österreich soeben ein Rat Kolb, der Historiker, publiziert hat und sein neues Buch beschäftigt sich mit der Angst und mit der Instrumentierung der Angst, und er vergleicht diese Epoche ein wenig mit der Zeit, wenn ich richtig verstehe, also sozusagen vor dem Ersten Weltkrieg, diese Unsicherheit, die Ängste vor der Zukunft, wohin geht es und so weiter. Es sind aber auch natürlich, ist es vergleichbar, jetzt sage ich weiter natürlich mit den 30er Jahren, und jetzt würde ich ganz gern den Bogen am Ende des Gesprächs nochmal fassen mit deiner Biografie. Ich habe das so toll gefunden, wie du beschreibst, was deine Urgroßeltern quasi erlebt haben, wie sie Wien beschrieben haben, nicht? Also offen, frei, wissenschaftsorientiert, Kaffeehäuser, Diskussionen, Musik und Kultur, ja. Und er hat ja dann weggehen müssen aufgrund dessen, dass die Freiheit all dessen und den Menschen und jüdischen Mitbürgerinnen genommen worden ist und die Flucht, nicht? Und mir erinnert das, wie du das beschreibst, diese Angst, die entsteht wieder, weil die Freiheit eingeengt wird und man sich eben nicht mehr in jedem Setting traut, das zu formulieren, was einem eigentlich wichtig ist. Nicht? Also diese Parallelität, finde ich, die steht schon auch auf, alleine bei der Beschreibung von dir in deiner Familienbiografie, oder?
Ja, es ist, wie gesagt, sehr wichtig für mich, auch in meiner Familienbiografie und das, was ich heute mache, dass, wenn ich heute für Österreich starte, schließt sich irgendwie ein Kreis. Wenn ich das Trikot für Österreich trage, spüre ich diese Geschichte mit. Das gibt mir auch zusätzliche Motivation, besonders auf den schwierigen Abschnitten eines Rennens. Es gibt in einem Rennen oft einen Teil, wo es wirklich sehr schmerzhaft wird. Sonst weiß ich, dass ich nicht meine maximale Fähigkeit gegeben habe. Und da muss ich Strategien haben. Mentale Strategien. Wie komme ich durch? Wie schaffe ich das? Und als ich den Rekord gelaufen bin, in den letzten 5 Kilometer, wusste ich, ja, heute könnte es ein Rekord werden, in den letzten 5 Kilometer. Aber es war wirklich sehr schmerzhaft. Und da brauchte ich diese extra Motivation, die über einem selbst hinausgeht. Und für mich ist das der Glaube an etwas Größeres. Nicht nur an meinen persönlichen Rekord oder persönliche Ziele, aber an die Idee, dass ich für Österreich und für meine Familie laufe. Und das war die Hilfe, die ich damals gebraucht habe, um den Rekord zu laufen.
Ich finde das eine Wahnsinnsbeschreibung, ne? Sozusagen, dass du, also das jetzt zu schaffen, wie du es beschreibst, wo du sagst, über mich hinausgehen und eigentlich Kraft sogar in dem zu schöpfen, für etwas zu tun, mich für mich zu engagieren und für die anderen. Ich finde das eine wunderschöne Abrundung meiner des Gesprächs. Ja, ich bedanke mich recht herzlich, Aaron, bei dir dafür, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir über deine Geschichte, über dich reden konnten, aber auch das wiederum in Kontext zu Österreich stellen durften und jetzt auch im Kontext zu den politischen Bedingungen. Beeindruckt bin ich von deinem Optimismus, von deinem Zugang auf die Welt und die negativen Dinge versuchst so nicht aufzunehmen, sondern die Negation zu leben mit all deiner Ausstrahlung. Und ja, danke dir vielmals, wünsche dir alles Gute und danke euch allen Zuhörerinnen und Zuhörern auf Weninger trifft.
Vielen Dank für die Einladung.